Eines der grössten Probleme, mit dem die Militärs von den meisten NATO-Ländern zurzeit konfrontiert sind, ist die sinkende Geburtenrate von bevorzugten ethnischen Gruppen. Dazu kommt wohl noch, dass vor allem in den USA seit dem Trauma vom Vietnamkrieg die Bereitschaft in der Bevölkerung, weisse Herrenmänner als Kanonenfutter in einem Krieg zu opfern, gesunken ist. Die Militärstrategen müssen also ausweichen, unter anderem auch auf Frauen. Dabei werden sie aber vor einige Schwierigkeiten gestellt, denn die Einbeziehung von Frauen wird nicht nur von antimilitaristischen Gruppen kritisiert, sondern widerspricht auch dem üblichen Verständnis von einer Geschlechterordnung mit Männern als Kämpfer und Frauen als fürsorgliche Pflegerinnen und als zu Beschützende. Darum wird Männer und Frauen auf unterschiedliche Art und Weise Soldatinnenleben schmackhaft gemacht. So wird ein Soldaten in der Bundeswehrzeitung her versprochen,
dass dann so manche Kompanie eine richtige Mutter zur Mutter der Kompanie bekäme, mit allem, was dazugehört.
Und weiter?
Das Stuben- und Revierreinigen würde zu einer Lust, denn das können die ja viel besser, von den Putz- und Flickstunden ganz zu schweigen.
Die Frauen hingegen wirbt das Militär mit genau den Freiheiten, die ihnen normalerweise verschlossen sind. Unabhängigkeit, ökonomische Absicherung, freie medizinische Versorgung, Reisen, Abenteuer, persönliche Anerkennung. Und ein Quick aus dem 77 beschreibt:
Es sind 8 junge Frauen, die einzigen 8 in ganz Deutschland, die so schwere Waffen tragen dürften und so gut mit ihnen umgehen können. Die waschechten Berlinerinnen gehören zu der aus Deutschen bestehenden Wacheinheit für den amerikanischen Militärflughafen. Sie fallen routiniert mit den gefährlichen Ballermännern, als hätten sie nie mit Puppen, sondern nur mit Colts gespielt. Fast unvorstellbar, dass 7 dieser brav an der Schreibmaschine saßen, die Schulbank drückten oder als Hausmütterchen den Mann versorgten.
Damit aber nicht die Vorstellung von bedrohlichen Flintenweibern entsteht, müssen gleichzeitig weibliche Attribute betont werden, in Aussagen wie zum Beispiel:
Meine schlanke Linie verdanke ich der Grundausbildung.
Oder einer Bildüberschrift:
Nach Dienstschluss, Britta ist wieder ganz Dame.
Geschlechtsspezifische Unterschiede werden gesucht und betont. So gibt es in den USA verschiedene Untersuchungen über die Oberkörperstärke von Soldaten und Soldatinnen. Die feminine Erscheinung von Soldatinnen wird hervorgehoben. Ein allzu kurzer Haarschnitt für Frauen ist verboten. Lippenstift ist erlaubt. Und sowohl in der US-Armee wie auch in der israelischen gehören Kosmetikkurs für Frauen zur Grundausbildung. Schwarze Frauen sind im Vergleich zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung in den USA überproportional in der Armee vertreten. Schwarze Frauen lassen sich häufiger anwerben als weiße und als weiße Männer. Die Gründe dafür sind offensichtlich. Die Erwerbslosenrate und die Unterbeschäftigung von schwarzen jungen Frauen in den USA ist eine der höchsten. Ihre Ausbildungschancen sind gering und der Durchschnittslohn klein. Je mehr sich die sexistische Arbeitsteilung und die allgemeinen Lebensbedingungen verschärfen, umso mehr bietet die Armee den Frauen scheinbar einen Ausweg. Abgesehen davon haben schwarze Frauen noch nie in die weisse Vorstellung von der eigentlichen Rolle der Frauen gepasst und stellen so das Militär in einem kleineren Ausmaß vor ideologische Probleme. In der Werbung fürs Militär werden Frauen fast immer mit Männern dargestellt, selten mit anderen Frauen. Sie lachen, lächeln, haben das perfekte Make-up und vermitteln keinerlei Funktionen. Tatsache ist auch, dass sie in keinem Land wirklich gleichen Zugang wie Männer zu Berufen innerhalb des Militärs haben. Sie arbeiten im Büro, im Verwaltungs- und Versorgungsapparat, in der Krankenpflege und im Nachrichtendienst. Je bürokratischer und technologischer die Armee wird, umso mehr werden die Vorteile von billiger Frauenarbeit genutzt. Bis im 82 hat das US-Militär mit dem Slogan von «Gleiche Möglichkeiten für Frauen» geworben, weil nur 28 von 348 Beschäftigungskategorien für Frauen verschlossen seien. Die 28 haben aber 42% von allen Berufen innerhalb des Militärs ausgemacht und es sind die, die die Voraussetzung für eine Förderung waren. In England ist es umgekehrt. Dort sind Berufe wie Telefonistin, Stenotypistin und Fahrerin für Männer generell verschlossen. Wesentlich vor allem ist aber die Unterscheidung vom sogenannten Kombattanten gegenüber einem nicht-kombattanten Status. Eine Unterscheidung, die eingeführt worden ist, um den Mythos vom kämpfenden Mann an der Front und der zu beschützenden Frau im sogenannten sicheren Hinterland aufrechtzuerhalten. In Anbetracht der gegenwärtigen militärischen Situation und der Reichweite von Vernichtungswaffen wirkt diese Unterscheidung relativ zynisch. Ein weibliches Mitglied von einer Interkontinentalraketencrew wird als nicht kämpfend kategorisiert, obwohl sie weit mehr zerstört als irgendein kämpfender Infanterist mit seinem Gewehr an der Front. Wie ein britischer Soldat so schön gesagt hat:
Frauen sollen nicht in eine Position gebracht werden, wo sie sich selbst verteidigen müssen. Ich glaube an Ritterlichkeit im Krieg.
Eine Aussage, die seine Regierung aber nicht daran gehindert hat, britische Krankenschwestern im Falklandkrieg zumindest aufs Schlachtfeld zu schicken, wohlverstanden als Bestandteil des nicht kämpfenden Hinterlands. Mit der Konsolidierung des israelischen Staatsapparats 1948 sind Frauen aus den israelischen Kampfeinheiten und damit aus den nicht traditionellen Berufen ausgeschlossen worden. Die offizielle Argumentation war, dass Frauen vor Gefangenschaft, Folter und Vergewaltigung geschützt werden müssen, ein Anspruch, den die arabischen Frauen in den besetzten Gebieten offenbar nicht haben. Seit Anfang 80er Jahren werden Frauen in Israel und auch in den USA aus immer mehr Beschäftigungskategorien ausgeschlossen, was unter anderem begründet wird mit
der sinkenden Motivation der Männer, die mit Frauen dienen, sich auszuzeichnen.
Oder mit mangelnder Oberkörperstärke von Frauen oder mit mangelnder militärischer Disziplin von Frauen, vor allem während Such- und Zerstörungsmissionen, sogenannte Search and Destroy Missions. Frauen hat Kundichins grösste Mühe, zum Beispiel ein Haus zu sprengen, wo ein Kind drin schreit. Das heisst aber nicht, dass die Frauen vom Militärapparat ausgeschlossen werden, sondern es bedeutet eine Verschiebung zu schlechter zahlten Frauenarbeitsplätzen, wie im Zivilbereich auch, um Geld zu sparen, Männer für den wirklichen Kampf können freizusetzen, die sexistische Arbeitsteilung beizubehalten und auch noch.
Krieg ist Männerarbeit. Ein Zusammentreffen der Geschlechter auf dem Kriegsschauplatz wäre nicht nur unbefriedigend in Bezug auf weibliche Fähigkeiten, sondern wäre eine enorme psychologische Verwirrung für den Mann, der denken will, dass er für eine Frau hinter ihm kämpft, nicht für eine, die mit ihm im selben Fuchsbau hockt. Das zertrampelt das männliche Ego.
Laut einer 1981 gemachten Umfrage innerhalb der US-Armee sind 3/4 der Soldatinnen in den vorhergehenden 12 Monaten Opfer von sexistischen Angriffen von Soldaten aus ihrer eigenen Armee gewesen. Die Quote ist so hoch, dass sogar das Militär selber darin eine ernsthafte Bedrohung für die Wiederverpflichtung von Frauen sieht. Was aber nicht heisst, dass etwas anderes dagegen unternommen wird, als ein Versuch, bessere Strategien zur Vertuschung zu entwickeln. Eine Vergewaltigung im Militär wird erst als Vergewaltigung anerkannt, wenn die Frau schwer verletzt ist und der Täter eine Waffe gebraucht hat. Sonst gilt es als gewaltsame Verführung. Trotz dieser engen Bezeichnung sind im 74 900 Fälle von Vergewaltigungen von Soldaten an Soldatinnen vor das US-Militärgericht gekommen. Darum wird inzwischen Vergewaltigung innerhalb der Armee als Unfall bezeichnet und es gibt ein Gesetz, nach dem die Armee von den USA nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. So hat auch eine Frau, die 1982 während ihrer Dienstzeit von 2 Soldaten brutal vergewaltigt worden ist, sowohl vor dem Militär wie auch vor dem Zivilgericht müssen hören, dass für eine Soldatin Vergewaltigung halt ein Berufsrisiko sei. Es ist also so, dass Soldatinnen zwar von den sexuellen Angriffen vom Feind müssen geschützt werden und darum ins sogenannte sichere Hinterland versetzt werden, dass aber die Vergewaltigung durch die eigenen Männer durchaus gerechtfertigt ist. Die Vergewaltigungsrate in der US-Armee ist doppelt so hoch wie in der Zivilgesellschaft, in der niederländischen Armee sogar 3-mal so hoch. Soldaten von der niederländischen Armee haben erzählt, dass den Einheiten von den Übungen Pornofilm gezeigt werden und je härter die Übung, umso härter ein Porno. In der israelischen Armee sind Soldatinnen im 84 mit Tränengassensprays ausgerüstet worden, nachdem im Jahr vorher nicht nur Dutzende vergewaltigt wurden, sondern 3 gleichzeitig auch noch gerade umgebracht worden sind. Sexuelle Angriffe von Frauen während der Arbeit ist, wie Frau ja weiss, kein Privileg vom Militär. Im militärischen Umfeld kommt aber die generelle Dehumanisierung von Frauen als Frauen noch verschärfend dazu. Das zeigt sich vor allem im unendlichen Vokabular von sexistischen Stereotypen, wie wir ja schon vorher gehört haben. Und bezeichnend auch ist der Kampfruf sowohl für Soldaten wie auch für Soldatinnen in der US-Armee Rape and Kill. Alle Frauen, die in die Armee eintreten, sind mit 2 Frauenbildern konfrontiert, die beide sexistische Angriffe auf sie legitimieren. Entweder ist eine Soldatin eine Hure, die sowieso nur auf Mannenjagd ist, darum auch ins Militär kommt, oder wenn sie Zudringlichkeiten zurückweist, ist sie eine Lesbe. Im ersten Fall ist sie freiwillig, im zweiten muss ihre Abnormität bestraft werden. Ein bloßer Verdacht auf sogenannte homosexuelle Tendenzen gilt in der US-Armee als Entlassungsgrund. Bereits ein männliches Verhalten von einer Soldatin ist verdächtig und das Privatleben von Soldatinnen wird darum viel genauer überprüft als das von ihren männlichen Kollegen. Für eine Frau ist die Wahrscheinlichkeit, wegen Homosexualität aus dem Militär entlassen zu werden, 6-mal grösser als für einen Mann. Eine Frau im Militär hat also die Wahl, entweder ein betont weibliches und demonstrativ heterosexuelles Verhalten an den Tag zu legen, um mit dem die Aufdringlichkeit der Männer zu provozieren, oder als Lesbe unehrenhaft aus der Armee entlassen zu werden. Und als der nächste Krieg begann, da sagten die Frauen Nein und schlossen Bruder, Sohn und Mann fest in der Wohnung ein. Dann zogen sie in jedem Land wohl vor des Hauptmanns Haus und hielten Stöcke in der Hand und holten die Kerls heraus. Sie legten jeden übers Knie, der diesen Krieg befahl, die Herren der Bank und Industrie, den Minister und General. Da brach so mancher Stock in zwei und manches Großmaul schwieg. In allen Ländern gab's Geschrei und nirgends gab es Krieg. Die Frauen gingen dann wieder nach Haus zum Bruder und Sohn und Mann und sagten ihnen, der Krieg sei aus. Die Männer starrten zum Fenster hinaus und sahen die Frauen nicht an.
Oh, yeah. Im zweiten Bericht geht es um ein Geschäft für Babyartikel, wo eine schwangere Angestellte entlassen hat.
Möchte ich die erste von zwei Sendungen über Südafrika und über die Beziehungen von der Schweiz zu Südafrika anfangen.
Wie denn die Audrey Lorde geheiratet hat und zwei Kinder hatte, das konnte ich mir eigentlich nach der Lektüre von dem Buch nur schlecht vorstellen. Darum war meine erste Frage an Audrey, wie denn das dazu?
Laura Sommerpause.
40 Jahre widerständig.
Tauchen wir ein ins Archiv.
5 Minuten nach 3. Es ist 5 Minuten nach 3 Uhr am Nachmittag. Ihr hört immer noch das Frauen-Sonderprogramm zum 8. März. Wir kommen jetzt zu einer Sendung über die Frauenorganisation CONAMUS und über ihre Frauensendungen, die diese Organisation regelmäßig in San Salvador ausstrahlt. Im Studio sind Bea, Karin und Silvia.
Eine Delegation von Leuten aus Zürich und Bern in El Salvador. Während 4 bis 6 Wochen lernten sie das Leben auf dem Land und in der Stadt kennen. Ein paar Frauen der Delegation besuchten in der Hauptstadt während einer Woche die Frauenorganisation CONAMUS, was übersetzt Nationale Koordination der salvadorianischen Frauen heißt. Zwei dieser Frauen sitzen hier im Studio und ich nütze die Gelegenheit, um ihnen ein paar Fragen zu stellen. Danach folgt eine viertelstündige Radiosendung von CONAMUS, die wir übersetzt haben. Die Musik, die wir spielen, ist von der Frauengruppe Xiomara Fortuna aus der Dominikanischen Republik.
Quiero abrir una vez.
Conamus ist ja ein Zusammenschluss von verschiedenen Frauenorganisationen, die in der Hauptstadt arbeiten. Könnt ihr sie genauer vorstellen und uns sagen, wann und wie sie sich gründeten?
Zu Beginn Conamus, die wir besucht haben, ist eine von 6 Frauenorganisationen in El Salvador. Sie entstand 1986 aus dem Bedürfnis verschiedener Frauenkomitees, sich untereinander besser zu koordinieren, zu informieren und zu diskutieren. Das heißt also, Conamus war zu Beginn eine Koordinationsstelle, Organisation von Frauen, die sich bereits organisiert hatten, innerhalb von gemischten Strukturen. Seit gut 2 Jahren ist der Schwerpunkt der Conamus-Frauen die Arbeit mit nicht organisierten Frauen, vor allem mit Frauen in den Barrios Marginales, in den sogenannten Elendsvierteln.
Arbeiten Sie ausschließlich in der Hauptstadt San Salvador?
Was Ihre Basisarbeit in den Quartieren betrifft, sind es vor allem Quartiere am nördlichen Stadtrand der Hauptstadt. Doch nicht nur, sie arbeiten auch mit Frauen in einzelnen Kooperativen auf dem Land zusammen. Es ist eher eine Frage der Kapazitäten und der Kontakte als des Prinzips, dass Conamus vor allem in der Hauptstadt tätig ist.
Wie würde sich Conamus definieren? Als feministische Bewegung?
Heute bezeichnet sich Conamus als feministische Organisation. Dies ist das Resultat eines Prozesses, der seit ihrer Gründung und die folgenden 2 Jahre geprägt war durch den Kampf um Respekt und Raum innerhalb der gemischten Organisationen, aus denen sie ja kamen. Den feministischen Kampf sehen sie parallel zum nationalen Befreiungskampf. Ein Kampf, der jetzt notwendig ist, um eine gewisse Autonomie innerhalb des Befreiungsprozesses zu erlangen. Nur so kann die Befreiung eine Befreiung für alle Menschen sein, sagen sie.
Was sind die Ziele der Conamus und wen sprechen Sie vor allem an?
Bei ihrer Gründung war das Ziel eine bessere Koordinierung, eine bessere Organisation innerhalb der organisierten Frauen, um ihre spezifischen Forderungen Nachdruck zu verleihen. In der Basisarbeit mit nicht organisierten Frauen ist ihr Ziel, dass Frauen beginnen, sich zu organisieren, damit sie die ökonomischen